Jesus, Notnagel oder ewiges Heil, so hat unser Bruder seine Bibelarbeit überschrieben und ich lese uns zunächst aus Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 12. Und in keinem anderen ist das Heil, auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Und dann aus dem Brief des Apostels Paulus an die Philipper, Kapitel 2, 9 bis 11. Darum hat ihn auch Gott erhöht und er hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Wir wollen beten. Ja, und um dir die Ehre zu geben und deinen Namen zu verherrlichen und den Namen, der über alle Namen ist, sind auch wir heute Abend zusammengekommen unter deinem Namen, deinem Auftrag, in deinem Schutz. Und du selbst bist in unserer Mitte gegenwärtig. Und nun bitten wir dich, dass du gemäß deiner Zusage wirkst und handelst, wie es dir gefällt, dass du durch dein Wort und durch deinen Geist Herzen bewegst, Herzen triffst, Herzen ermunterst und tröstest und dass du die Treffer setzt, die gesetzt werden sollen. Und dazu benütze auch unseren Bruder Johannes Holmer, gib ihm Weisheit und Freimut, Vollmacht, dein Wort zu sagen. Du sollst der Redende in unserer Mitte sein, und wir wollen hören, was du uns zu sagen hast. Und wir danken dir für dein Wort, das uns Licht und Orientierung gibt in dieser besonderen Zeit, wo wir nicht nur Gemeinde und Israel unterscheiden dürfen, sondern auch sehen müssen, wir leben in einer Übergangszeit, wie ganz am Anfang der Tage. Und es ist so viel los, es ist so viel Durcheinander und so viel Irrungen und Wirrungen, auch in deiner Gemeinde. Und da bitten wir dich, dass wir immer wieder von dir richtig den Kompass orientiert bekommen, dass wir eine innere Ausrichtung auf dich, auf deine Gemeinde, auf den Leib des Christus, aber auf deine Heißgedanken danach bekommen. Wir danken dir, dass wir einander haben für die gegenseitige Korrektur, die gegenseitige Hilfe und dass wir in der Gemeinschaft dir entgegengehen dürfen, Herr Jesus. Wer weiß, wie bald du kommst. Und so preisen und loben wir dich und rühmen deinen herrlichen, heiligen Namen. Amen.
Wir haben es gehört. In keinem anderen ist das Heil, ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin wir oder dadurch wir sollen selig werden. Selig werden heißt einfach gerettet werden, in den Himmel kommen. Als dieser Name Jesus Christus. Und wenn die Überschrift lautet, so haben wir es eben nochmal gehört, die Überschrift, die heißt es Jesus nur ein Notnagel oder ist er wirklich das Heil? Dann ist ja klar, wenn wir hier zusammen sind, dann gehen wir davon aus, dass er es wirklich ist, oder? Ist ja klar, was anderes kommt eigentlich auch nicht in Frage. Ich habe eine kleine Geschichte gelesen, da heißt es, ich will die mal kurz vorlesen, Klein Fritzchen sitzt in der Klosterschule. Mutter Oberin beginnt den Unterricht mit Beten, danach kommt heute ein kleines Rätsel, so sagt sie. Kinder, was ist das? Es ist klein und braun und flink, es hüpft von Baum zu Baum, knackt Nüsse und hat einen großen buschigen Schwanz. Na, wer weiß das? Da meldet sich Klein Fritzchen und sagt, na eigentlich würde ich sagen, es ist ein Eichhörnchen. Aber wie ich den Laden hier so kenne, ist es bestimmt wieder das liebe Jesulein. Also er wusste, was von ihm erwartet wird. Er wusste, was kommen muss und was kommen soll. Aber natürlich, wenn wir hier so zusammen sind, in einer Bibelstunde und in einem Konferenzzentrum, dann geht es genau darum. Dann kann es nur darum gehen, Wer ist Jesus? Ist er nur ein Notnagel oder ist er wirklich das Heil? Wir leben in einer Zeit, Rainer Wörz hat es schon angedeutet, in einer Zeit, in der so vieles durcheinander gerät und in der viele alte Gewissheiten nicht mehr wirklich gewiss sind. Wir kennen zuhauf Beispiele, wir machen uns, glaube ich, oftmals nicht wirklich viel Gedanken und manchmal ist das ja auch gut so, wenn wir uns nicht zu viele Gedanken machen. Viele Wahrheiten, viele Gewissheiten waren früher einfach da und waren klar. Ich denke zum Beispiel daran, wir sind hier alle als Männer und Frauen zusammen. Aber wer ist Mann, wer ist Frau, ist heute nicht mehr klar. Mir hat vor ein paar Tagen einer erzählt, er ist ganz bewusst in Berlin, in so einem, ich glaube im Theater, in die Frauentoilette gegangen. Und da guckten ihn da so ein paar Frauen komisch an und er sagte, ich bin heute eine Frau. Der hat sich einen Spaß daraus gemacht und wollte mal sehen, wie die reagieren. Die haben das alle geschluckt. Vieles ist nicht mehr klar heute. Und vieles verschwimmt und vieles soll offenbar auch verschwimmen. Dass eine Familie aus Vater, Mutter, Kind besteht, war Jahrhunderte, Jahrtausende klar. Heute ist das anders. Paulus hat mal gesagt, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Heute ist auch das anders. Und was eine Heimat ist, wissen Sie das? Darf man heute fast schon nicht mehr sagen, dann gilt man schon fast als Rechtsradikal oder irgend so etwas Ähnliches. Also bestimmte Dinge waren immer klar und plötzlich sind sie es nicht mehr. Und zwar einfach deswegen, ich sage letztendlich, weil der Teufel, 1. Petrus 5, Vers 7, umhergeht wie ein brüllender Löwe und sucht, welchen er verschlinge. Er versucht uns alles irgendwie madig kaputt zu machen, Identitäten zu zerstören. Und natürlich bedient er sich dabei der Menschen, ob das einflussreiche, mächtige oder sonstige Menschen sind. Der Teufel möchte, dass uns die Dinge verschwimmen und wir wirklich nicht mehr wissen, was noch Sache ist. Darum geht es. Identitäten sollen kaputt gemacht werden. Wenn wir die Frage nach dem Heil stellen, nach dem, was wirklich feststeht, dann ist ja auch das heute schon umstritten. Dass man einfach sagt, ich habe es gestern schon angedeutet, ich habe das selbst in einem Pastorenkonvent einmal gesagt, eine Andacht gehalten über Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das sagt ja letztendlich das Gleiche aus. Und das zu sagen, ist heute schon schwierig. Und zu sagen, in keinem anderen ist das Heil, wird immer schwieriger. Allerdings muss man sagen, das war auch schon zu Zeiten von Paulus und zu Zeiten von Petrus und Johannes auch schon schwierig. Das wollte damals auch keiner hören. Man hat ihnen verboten, das zu sagen, von Jesus als dem einzigen Heil zu reden. Wir wissen, woher das Heil kommt. Wir wissen, was das Heil ist. Und ich möchte an das anknüpfen, was heute Andreas Schäfer hier gesagt hat, nämlich, dass wir dankbar sein können, wenn wir zum Beispiel in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen sind, in dem wir wirklich erlebt oder gehört haben, wo das Heil herkommt und was es mit dem Glauben und mit Jesus auf sich hat. Von der Pike auf das gelernt haben. Ich habe Konfirmanden gehabt, da war das Schwierigste in einer wirklich sehr frommen Gemeinde, wo viele fromme Familien waren, da war das echt schwierig, den frommen Kindern noch etwas zu sagen. Die kannten das alles schon. Ach, das kennen wir doch schon längst und so. Ja, sie wissen, wie das ist. Das kann schwierig sein, aber es ist ein Segen. Das kennen wir doch schon alles. Wie wunderbar. Ist ein bisschen schwieriger für einen Konfirmandenunterricht, aber ansonsten ist das toll. Ein Freund von mir, der Profifußballer war und heute Trainer ist und in der DDR-Zeit war der Nationaltorhüter der DDR, ist dann während nach dem Mauerfall und vor der Wiedervereinigung noch ist er zum Glauben gekommen. Wir kamen in Kontakt und blieben in Kontakt, sind befreundet inzwischen längst und telefonieren öfter mal, wenn er in Europa unterwegs ist für seinen Bundesliga-Verein, um da neue Spieler zu suchen und zu finden. Dann telefonieren wir miteinander. Der hat mir ganz oft gesagt, ihr könnt froh und dankbar sein, dass ihr das alles mit der Muttermilch schon mitbekommen habt. Er selber ist total sozialistisch, also auch atheistisch aufgewachsen, der hat nie etwas von Gott gehört. Der wusste nicht, wer Jesus ist, hatte keine Ahnung davon. Muss man sich auch mal vorstellen, konnten wir uns gar nicht vorstellen. Das war für mich auch völlig neu. Der hat das manches Mal mit mir dann durchbuchstabiert und sagt, was habt ihr für Segen mitbekommen in euer Leben hinein, dass ihr das alles von der Pike auf gelernt habt? Ja, und Fritzchen, der sagt, ja, wie ich den Laden so kenne, so muss es wohl so sein. Woher erwarten wir aber tatsächlich das Heil? Oder ist Jesus wirklich nur jemand, der für uns zuständig ist, dass es uns immer gut geht, der uns das Wohl besorgen soll? Im normalen Leben, ich glaube, so geht es vielen von uns, geht es uns ja doch an vielen Stellen mehr um das Wohlergehen, um den Lebensstandard, um das, was funktioniert im ganz normalen alltäglichen Leben, als um das Heil, um das ewige Heil. Das ist wahrscheinlich auch richtig und wahrscheinlich auch normal. Das ist in unserem alltäglichen Leben ja nun mal Alltag. Aber ich habe das auch immer wieder erlebt, dass fromme Leute gesagt haben, redet nicht so viel über das Drumherum oder sowas. Es geht letztendlich nur um das Evangelium. Vom Heil zu reden, ist nicht so wirklich in, auch in unserer Kirche oft nicht gewesen. Und ich habe das oft so erlebt. Wichtiger ist das Wohl. Wir können das bei der Diakonie oft sehen, dass das Evangelium gar keine Rolle mehr spielt. Mir ist das in der Corona-Zeit oft gesagt worden von Leuten, kümmert euch nicht so sehr um, haben mir maßgeblich auch Theologen gesagt, kümmert euch nicht so sehr um die Fragen von Verboten und ich weiß nicht was alles, sondern verkündige das Evangelium und das reicht. Reicht aber nicht, weil wir uns um manche alltäglichen Dinge eben kümmern müssen. Und wir hatten bei uns einen Lockdown in dieser Zeit, wo wir wochenlang keinen Gottesdienst in der Kirche halten durften, weil so 3G oder 2G oder 2G oder 3G-Regeln galten. Also das heißt, man musste kontrollieren ob und so weiter. Sie kennen das alles. Und da haben wir gesagt, das geht gar nicht. Wir können das nicht machen. Wir können nicht an der Kirchentür sortieren, wer ist hier geimpft, genesen und getestet oder so. Und dann Leute wegschicken, die eins von den drei nicht sind. Das geht nicht, das findet nicht statt. Und dann haben wir einen relativ großen Carport, wo auch unser Winterholz drunter war und so. Das haben wir alles freigemacht und haben da einen großen Versammlungsraum unterm Dach gemacht, aber eben im Freien. Und da konnten wir ohne alles Gottesdienst feiern. Das haben wir wochenlang gemacht mit so Terrassenstrahlern und sowas. Das heißt, wir müssen uns manchmal um die ganz alltäglichen Dinge kümmern, um den ganz normalen Irrsinn dieser Zeit und dieser Welt. Und das ist klar, es geht nicht nur, indem wir über fromme Dinge reden, über das Evangelium reden und dabei bleiben. Wir müssen uns auch um die äußeren Dinge, um das Wohl, um die Dinge, die die Menschen im Alltag betreffen, kümmern und darum Gedanken machen. Luther hat ja die sogenannte Zwei-Reiche-Lehre, sagen wir mal, etabliert. Das Reich zur Rechten, das Reich zur Linken. Das heißt, das eine ist das irdische Reich. Darum haben sich die Menschen im normalen Alltag zu kümmern, die Politiker und so weiter. Und dann gibt's das Reich zur Linken, das oder zur Rechten. Das ist das Reich Gottes. Das sind zwei ganz verschiedene Dinge und doch gehören sie irgendwie zusammen. Und ich weiß nicht, ihr habt in der nächsten Woche hier Winrich Schäffbuch, der hat ja, wissen Sie ja alle hier, die Südwestdeutschen viel besser als ich, die Hilfe für Brüder und christliche Fachkräfte und so gegründet. Und wir haben uns immer zur Devise gemacht, wir wollen zu Weihnachten nicht nur zumindest für Brot für die Welt sammeln, sondern für Hilfe für Brüder, weil wir wussten, da wird das Evangelium noch verkündigt. Aber eben auch nicht nur, sondern die haben eine Balance immer versucht zu halten und ich denke, das haben sie weitestgehend geschafft und machen sie auch heute noch. Einer meiner Brüder ist da im Vorstand mit dabei, wo man sagt, wir können nicht den Leuten das Evangelium verkündigen, werden sie vor unseren Augen verhungern. Das geht schlichtweg nicht. Und wir müssen uns um die Krankheiten der Menschen kümmern und um verschiedene Dinge, die einfach für das Leben notwendig sind, schon alleine deswegen, dass wir ihnen das Evangelium überhaupt sagen können. Sonst können wir es vergessen. Aber wir müssen immer wissen, was ist letztendlich das Allerwichtigste. Und die Frage ist die, wenn wir uns um das Heil kümmern, wenn wir uns um das Heil Gedanken machen, wenn wir uns um das Heil der Menschen sorgen, und wir haben gestern schon mal im Blick auf die Mission gesagt, kümmert es uns wirklich, dass die Menschen verloren gehen ohne Jesus, ohne dieses Heil? Und dann stand die Frage, ist Gott dafür da, dass es uns immer gut geht? Ist Gott für das Wohl zuständig oder überhaupt gar nicht? Oder wie ist das eigentlich? Und was ist, wenn das alles gerade nicht da ist, wenn die Tochter krank ist, der Ehemann, die Ehefrau krank ist und zwar sterbenskrank ist und wenn gar keine Aussicht auf Genesung ist oder was? Ich habe das Lied von Paul Gerhardt, habe ich eine Strophe rausgesucht, Sie wissen, welches Lied das ist. Abend und Morgen sind seine Sorgen, segnen und mehren, Unglück verwehren, sind seine Werke und Taten allein. Wenn wir uns legen, so ist er zugegen, wenn wir aufstehen, lässt er aufgehen, über uns seine Barmherzigkeit scheinen. Das könnte man so deuten, dass man sagt, Gott ist doch zuständig für Abend und Morgen, für das ganz normale alltägliche Leben. Und in der Tat, Gott hat sich genau dafür für zuständig erklärt. Wenn wir jetzt diese ganze Klimadebatte hören und sehen, was für Auswüchse das auch teilweise hat, dann sage ich immer, wir müssen wieder zum Wort Gottes zurückkommen, zu dem Gott, der gesagt hat, ich sorge dafür, dass Sommer und Winter, Saat und Ernte, Sommer und Winter, Frost und Hitze, Tag und Nacht und so weiter, dass das funktioniert und dass das bis zum Ende der Zeit, bis zur Wiederkunft Jesu funktioniert. Wir brauchen davor gar keine Angst zu haben, dass das mal nicht mehr funktioniert. Es sei denn, wir ignorieren Gott und sein Wort. Aber was ist nun das Heil? Das Heil meint immer mehr. Das Heil meint immer etwas viel, viel tiefergehendes, als dass es uns gut geht. Auch als dass wir im Glauben feststehen. Heil meint zumindest von der Bibel her immer zunächst und zuerst das ewige Wohl, die Ewigkeit. Ich weiß, dass Gottes Plan perfekt ist für mein Leben hier und jetzt, aber das Ende, und das dürfen wir wissen, ist dann erst der Anfang. Und insofern haben die Juden das wunderbare, im Hebräischen, das wunderbare Wort des Shalom. Das ist der Friede, der höher ist als alle Vernunft. Der Friede, der viel tiefer geht. Der Friede, den Manfred Siebert in diesem wunderbaren Lied beschreibt. Friede, der viel tiefer geht. Ein Friede, den wir nicht einfach so mit dem Wohlergehen so oberflächlich definieren können. Dieser Friede, den Gott uns schenken will, den Shalom in unser Herz hinein, der so tief geht, wie es unsere Welt überhaupt nicht geben kann. Dieser Friede ist nur möglich und den gibt es nur heraus aus dem Frieden mit Gott. Ich weiß nicht, wer das alte Lied kennt, ein altes Erweckungslied, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Würde ich am liebsten jetzt mit Ihnen singen. Können vielleicht auch viele noch auswendig, kann ja sein. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt und dann heißt es, mir ist wohl in dem Herrn. Da ist beides miteinander verknüpft. Ja, wir können auch Wohlergehen erleben, wenn wir den Frieden Gottes im Herzen haben. Und wenn ich erlebe, dass mir Schuld vergeben ist und wenn ich erlebe, dass ich mit Menschen in Frieden leben kann, dass ich zum Frieden mit den Menschen zurückkommen kann, dann kann mir auch wohl sein. Dann darf mir wohl sein. Dann wird mir automatisch wohl. Die Menschen, die mit Krankheiten oder Behinderungen zu Jesus kamen, die kamen natürlich zunächst einmal, weil sie sagten, kannst du uns nicht helfen, dass wir gesund werden? Ist ja klar. Und Sie kennen diese Geschichte, wo die vier Leute den kranken Gelähmten durchs Dach da zu Jesus runterlassen, weil kein anderer Platz da, kein Rankommen war. Und Jesus sagt zu ihm, wissen Sie noch, was er sagt als erstes? Dir sind deine Sünden vergeben. Und er sagt nicht als erstes, alles gut, bist geheilt und fertig ist es oder so. Und dann war er mit ihm fertig. Nein, Jesus fängt es richtig in der Tiefe an und sagt, dir sind deine Sünden vergeben und dann erst hast du Frieden mit Gott und dann kannst du auch mit allem anderen neu beginnen und dann kann dein Leben ein Leben werden, das wirklich im Frieden ist, das wirklich im Heil und unter dem Heil steht. In keinem anderen ist dir Heil als nur in deinem Namen, so sei mein bestes Erb und Teil, der Herr ist König, Amen. Das Lied kennen Sie Wahrscheinlich auch, ne? Das wollen wir nachher am Schluss singen. O Heiland, fülle meinen Tag, dass er dir Früchte bringe. In keinem anderen ist das Heil, als nur in deinem Namen. So sei mein bestes Erb und Teil, der Herr ist König. Amen. Ganz oft haben mir Leute in unserer Gemeinde, ältere Leute, die das auch so verinnerlicht hatten, gesagt, Herr Pastor, es ist doch die Hauptsache, wenn ich irgendwo zum Geburtstag kam oder so, die Hauptsache ist doch, man ist gesund. Die Hauptsache ist doch, man ist gesund. Ist das die Hauptsache? Ich habe es selten gewagt, den Leuten zu sagen, nö, ist nicht so. So beim Geburtstag, da bringen das mal, ne, dass man sagt, nee, hast nicht recht, nee, das ist nicht die Hauptsache. Aber in der Predigt muss es schon dastehen, dass das nicht die Hauptsache ist. Da muss schon klar sein, dass die Hauptsache bleibt. Und die Hauptsache ist eben nicht, dass ich gesund bin, sondern die Hauptsache ist, dass ich ein Zuhause habe in der Ewigkeit bei Gott. Als ich jung war, also wirklich ein Junge war, noch in der tiefsten DDR-Zeit, Rainer, da sind wir mit den Eltern mit dem Auto gefahren. Wir hatten schon ein Auto damals, war nicht so selbstverständlich zu der Zeit. Auf jeden Fall, da war Vater Bibelschulleiter und dann haben wir im Auto ganz viele Lieder gesungen. Wenn wir so von der Nähe von Berlin nach Rostock gefahren sind, waren so 200 Kilometer, und dann haben wir am laufenden Band, haben die Eltern mit uns Lieder gesungen. Und da mussten wir die, ob wir wollten oder nicht, irgendwie immer mitsingen. Irgendwann haben sie auch mal aufgehört, wenn sie gemerkt haben, dass wir gar nicht mehr wollten oder so. Es ist ein Segen, muss ich ehrlich sagen. Es ist ein Segen, dass wir so viele Lieder einfach, gerade so, was ich eben auch zitiert habe, diese Lieder, dass wir die alle auswendig konnten. Im Auto hatte man natürlich kein Liederbuch. Die Eltern, die konnten die auswendig und die haben die einfach geschmettert und wir sangen mit. Wunderbar, sage ich heute. Damals war es ein bisschen anders. Ein Lied, was ich tatsächlich auch noch auswendig kann, ist das Lied »Ich bin durch die Welt gegangen und die Welt ist schön und groß«. Und dann, Sie können das weiter zitieren, dann heißt es, und doch zieht mein Verlangen mich weit von der Erde los. Die Welt ist schön und groß, ja. Und wir können uns an dieser Welt freuen und wir sollen uns an dieser Welt freuen. Wir sind vorhin kurz in dem wunderschönen Wald gewesen, wo die Sonne da so reinschien und die Bäume neu ausschlagen und so weiter. Die Welt ist schön und groß. Und doch zieht mein Verlangen mich weit von der Erde los. Ich habe die Menschen gesehen und sie suchen spät und früh, sie schaffen, sie kommen und gehen. Und dann ist das, was im Psalm 90 steht, und ihr Leben ist Arbeit und Mühe. Wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre und was daran köstlich scheint, ist doch nur vergebliche Mühe, denn es fähret schnell dahin, als flögen wir davon. Ich habe gestern schon gesagt, ich habe immer, als ich noch jung war und das noch konnte, habe ich viel auswendig gelernt. Psalm 90 gehört da auf jeden Fall dazu, der ganze Psalm 90. Herr, du bist unsere Zuflucht für und für. Wunderbar. Sie suchen aber, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück, und sie kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Es ist ein Ruf vorhanden für das arme, müde Herz, sagt es laut in allen Landen, hier ist gestillet der Schmerz. Es ist eine Ruhe gefunden für alle fern und nah in des Gotteslammes Wunden am Kreuz auf Golgatha. Dieses Lied sagt genau das aus, was auch der Psalm 90 zum Beispiel sagt und was wir in der Bibel an vielen Stellen wiederfinden. Unser Leben hier, und da brauchen wir auch eigentlich nichts zu lesen darüber, unser Leben ist geprägt von Mühsal und Arbeit, oft von Krankheit, von Schmerzen, von Not und von allen möglichen, auch inneren Schmerzen. Und das Zweite ist, wir sind auf mehr angelegt. Wir sind nicht nur auf diese Welt hin angelegt und für diese Welt geschaffen, sondern wir sind für mehr geschaffen von Gott. Denn Gott hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Gott hat die Ewigkeit in unser Leben hineingelegt. Wir können de facto gar nicht anders leben. Und das wissen wir insgeheim alle. Das weiß im Grunde genommen jeder, auch der es nicht wahrhaben will. Gott hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt und wir werden nur dann vollständig zufrieden, im Frieden sein können, wenn wir mit Gott im Frieden sind, wenn wir Frieden mit Gott haben. Erst wenn wir wieder in Eden zu Hause sind. Jetzt leben wir jenseits von Eden, so könnten wir es sagen. Wir werden das morgen den Turmbau zu Babel haben. Davor ist die Geschichte geschildert, wie der Mensch aus Eden ausgeschlossen wird von Gott, weil er selber sich von Gott gelöst hat. Kein Mensch wird je vollständig zufrieden sein können, ohne die Beziehung, ohne eine neue, wiederhergestellte Beziehung zu seinem Schöpfer. Als wir kürzlich meinen Vater zu Grabe tragen mussten, ich habe es schon kurz angedeutet, da wurde in der Trauerfeier das Lied gesungen von einem Chor bei uns in der Gemeinde Saran, von einem gemischten Chor da, die Ewigkeit ist mein Zuhause. Ich weiß nicht, wer von Ihnen dieses Lied kennt. Da ging es mir noch mal so richtig rein, als ich das hörte. Die Ewigkeit ist mein Zuhause. Mein Vater hat ein kleines Büchlein geschrieben, ein kleines Heftchen geschrieben, das wir noch mal wieder drucken lassen wollen. Vielleicht müssen wir mit Hartmut Jäger noch mal verhandeln. Das heißt, ich habe ein Zuhause. Ich habe ein Zuhause. Und ich weiß nicht, ob Sie das wissen, wenn der berühmte, bekannte atheistische Philosoph Friedrich Nietzsche hat einmal ich weiß nicht ganz genau, in welchem Zusammenhang das war, ausgerufen, weh dem, der keine Heimat hat. In irgendeinem Gedicht ist das, glaube ich, erschienen. Weh dem, der keine Heimat hat. Und wir könnten umgekehrt jetzt sagen, wohl dem, der eine Heimat hat. Deswegen habe ich am Anfang das auch von der Heimat kurz gesagt. Es ist gut, wenn wir eine Heimat haben, wenn die Ewigkeit mein Zuhause ist, meine wirkliche Heimat. Unsere Heimat aber ist im Himmel. So heißt es in der Bibel. Die Welt ist schön und groß und doch zieht mein Verlangen mich weit von der Erde los. Für die Traueranzeige hat mein Vater, komme ich nochmal darauf zurück, da merken Sie, dass das natürlich auch ein bisschen mein Leben besonders geprägt hat, weil ich in den letzten Jahren ganz besonders viel mit ihm zusammen war. Er hat sich für die Traueranzeige das Lied gewünscht, dass das da draufsteht, von Philipp Friedrich Hiller, in dem es heißt, es jammere, wer nicht glaubt, ich will mich stillen. Mir fällt kein Haar vom Haupt ohn Gottes Willen. Das ist so altes, schönes, altes Deutsch aus dem 19. Jahrhundert. Aber man weiß, was gemeint ist. Und dann heißt es, in Jesus habe ich hier das beste Leben. Und sterb ich, wird er mir ein besseres geben. Und zusätzlich ich hatte die Traueranzeige gestaltet, weil er das gerne so wollte. In den letzten Wochen hat er des Öfteren von Corrie ten Boom zitiert, der Tod ist der alte Hausknecht, der die Tür aufmacht, wenn die Kinder nach Hause kommen. Der Tod ist der alte Hausknecht, der die Tür aufmacht, wenn die Kinder nach Hause kommen. Sicher haben wir mit dieser Frage nach dem Heil die zentralste Frage überhaupt vor der Brust. Es ist vielleicht die fundamentalste Frage des Lebens in dieser Welt. Da gibt es kein Drumherumreden mehr. Da kann man nicht mehr sagen, ja, man kann das so oder so sehen oder darüber diskutieren oder so etwas. In keinem anderen ist das Heil. Oder ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das ist das, was uns vor Augen steht. Das ist das, was Jesus uns sagen will. Du wirst keinen Frieden mit Gott bekommen und du wirst auch keinen Frieden im Herzen haben, wenn du Jesus nicht kennenlernst und nicht zu Jesus kommst. Jeder kaputte Körper in unserem Leben, jede kaputte Beziehung in dieser Welt, jedes getötete, kleine, ungeborene Kind und jede zerstörte Hoffnung oder alle durch unsere eigene Schuld zerstörten Lebensbeziehungen, alles kann wieder gut werden, weil er für uns gestorben ist. Wir kommen von Ostern, Karfreitag und Ostern her, weil er für uns alles getan hat, was dafür notwendig ist. Der Seher Johannes schreibt in der Offenbarung, Kapitel 21, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott, wird mit ihnen sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Das ist vollkommenes Heil. Das ist das vollkommene Heil. Das werden wir in dieser Welt noch nicht erleben, weil wir hier, wie Paulus sagt, alles nur bruchstückhaft erleben. Auch das Wunderbare, das wirkliche Heil. Auch das werden wir in dieser Welt nur bruchstückhaft erleben können. Aber wir dürfen uns an den halten, von dem es vorhin geheißen hat, wir haben das gehört und gelesen bekommen, darum hat Gott Jesus erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr sei zur Ehre Gottes des Vaters. In keinem anderen ist das Heil als nur in diesem einen Namen. Und wir dürfen uns auf ihn beziehen. Wir dürfen in ihm alles suchen, was wir zu finden suchen in dieser Welt, in diesem Leben für Zeit und Ewigkeit. O Heiland, fülle meinen Tag, dass er dir Früchte bringe. O segne meine Harfe, schlag, dass er für dich nur klinge. Und dann heißt es, in keinem anderen ist das Heil als nur in deinem Namen, so sei mein bestes Erb und Teil. Der Herr ist König. Amen. Hier ist das Heil schon im Namen drin. Heiland. Heiland heißt, das ist der, der uns Heil geben kann, und zwar der Einzige, der uns Heil geben kann. Das Drama der Menschheit, auch oft unser Drama ist, wenn wir das vergessen und aus den Augen verlieren, wenn wir das nicht mehr wirklich wissen. In Sachsen hat mal jemand gesagt, ich weiß nicht mehr genau, ob es Theo Lehmann war oder wer es genau gesagt hat, unsere Welt oder wir haben nicht nur Gott vergessen, sondern wir haben sogar vergessen, dass wir Gott vergessen haben. Das geht in unserer Welt noch viel tiefer. Wir haben sogar vergessen, dass wir Gott vergessen haben. Und das ist schon fast so, wie es Paulus in Römer 1 sagt, Gott hat sie dahin gegeben. Sie haben sich selber dahin gegeben. Sie haben sich selber ganz und gar von Gott entfernt, ganz und gar. Wir leben in einer Welt, die nicht mehr ein noch ausweist. Das können wir täglich in den Nachrichten und all dem, was uns umgibt und was auf uns einstürmt, sehen. Wo das Böse immer mehr eskaliert und wo die Mächtigen nicht mehr wissen, was Recht und was Unrecht ist, in der das Volk eigentlich nur noch nach Wohlstand schreit, aber nach Heil gar nicht mehr fragt, weil es gar nicht mehr weiß, dass es das Heil gibt. Wir brauchen immer mehr Psychologen und Psychotherapeuten, selbst in den Schulen, bei den Kindern, bei den ganz Jungen, wo man sagt, da ist eigentlich noch alles, sollte eigentlich noch alles in Ordnung sein. Ich weiß nicht, ob Sie, und damit will ich ein letztes Lied zitieren, das Lied kennen, Seele, dein Heiland ist frei von den Banden. Dort heißt es, Jesus, dein Heiland ist Sieger und lebt. Jesus, dein Heiland ist Sieger und lebt. Darum will ich zum Schluss diesen einen Punkt noch mal betonen, der auch gestern schon im Mittelpunkt stand, nämlich wenn wir dieses Heil kennen, wenn wir davon wissen, wenn wir Jesus kennen, dann können wir ja nicht anders. Dann können wir es ja nicht lassen, wie Petrus und Johannes sagen in der Apostelgeschichte 4, als von dem zu reden, der unser Leben neu gemacht hat und neu machen will. Wir können es ja nicht lassen. Wehe uns, wenn wir es einfach lassen können. Oder es ist traurig zumindest, wenn wir es einfach lassen können. Gott schenke es uns, dass wir das immer wieder neu in unser Innerstes hineinlassen. Dass wir den Menschen mit genau diesem Heil erreichen wollen und erreichen sollen. Egal wie, auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Und ich werde dazu nochmal wahrscheinlich am Samstag was sagen, wie unterschiedlich das ist. Ich habe gestern das schon mal kurz angedeutet mit Bertha Isselmann. Einige haben mich hinterher darauf angesprochen, auf die gute Frau. Wir können nicht alle so evangelisieren, so missionieren wie Bertha Isselmann oder ich weiß nicht, wie wer sonst. Ich habe auch als Beispiel meinen Freund, den René Müller. Dem habe ich öfter gesagt, also von dem ich erzählt hatte, ne, der Fußballer. Der mir manchmal sagte, ich kann in meinem Umfeld eigentlich überhaupt nicht wirklich missionieren und evangelisieren. Ich habe zu ihm immer wieder gesagt und vor kurzem erst wieder am Telefon, du bist der Einzige, den ich zumindest kenne, gibt wahrscheinlich noch ein paar andere, der den Fußballern und den Trainern insbesondere bei ihm vom Evangelium etwas sagen kann, die sonst nie davon erreicht werden würden, die davon gar nichts hören werden. Er hat mir einige Geschichten von Trainern, von Bundesliga-Trainern erzählt, die so krank oder so depressiv waren und. Und ich habe gesagt, du bist der Einzige, den Gott dahin geschickt hat. Also, was willst du? Stehe Rede und Antwort für die Leute, die genau das Evangelium brauchen. Und so gibt es in den ganz verschiedenen Bereichen. Wir haben eine Pflegetochter, das will ich zum Schluss kurz sagen, eine Pflegetochter, die Muslimin war und dann zum Glauben gefunden hat. Eine türkische Kurdin, ja, die wirklich ein Wrack war und die von einem Psychologen zum anderen musste, eine psychiatrischen geschlossenen und. Also ganz viel schlimme Sachen, die erlebt hat. Und dann ist sie zum Glauben gekommen. Dann hat Gott so nach und nach ihr Leben wieder heil gemacht. Und dann haben wir es eines Tages erlebt, dass sie noch einmal in einer Psychiatrie war, hatte schon 3 Kinder zu der Zeit, glaube ich, und hat sich bewusst und freiwillig dafür entschlossen, in eine Psychiatrie zu gehen und bestimmte Dinge nochmal so aufzuarbeiten und so weiter. Und dann hat sie uns von dort angerufen und dann hat sie uns immer wieder erzählt, wie viele von den jungen Leuten, die da in der Klapse waren, ne, wie viele von denen Jesus überhaupt nicht kannten. Und dann hat die denen erzählt, und zwar auf eine Art und Weise, ich glaube, ich kriege das gar nicht zusammen, meine Frau kann das, glaube ich, sogar besser, oder kriegt das besser zusammen als ich. Also, du musst, ich weiß nicht mehr, mir fällt auch kein Beispiel ein so richtig, aber so ein richtiges Gassendeutsch, sage ich mal, ne, was wir gar nicht drauf haben, was keiner von uns drauf hat, glaube ich. Und so hat die mit dem Evangelium, diese Leute mit dem Evangelium erreicht, wie kein anderer es je könnte. In der Psychiatrie, wo sie selber an sich arbeiten musste und hat da von Jesus erzählt und hat da viele, viele und etliche nacheinander mit dem Evangelium erreicht. Ich glaube, manchmal braucht Gott uns gerade da, wo wir gerade sind. Und da ist nichts, da ist keine Situation oder kein Umfeld, in dem wir sind, irgendwie falsch oder schlecht oder nicht geeignet. Die Botschaft, lasst euch versöhnen mit Gott, die Paulus immer wieder angebracht hat. Diese Botschaft können wir immer in allen Umgebungen und in allen Varianten den Menschen sagen. Also geht hinaus und schreit es geradezu hinaus auf die eine oder andere Weise. Lasst euch versöhnen mit Gott, lasst euch dieses Heil schenken. Denn so, das will ich zum Schluss zitieren aus der Apostelgeschichte 13, denn so hat uns der Herr geboten, das sagt, ich glaube, Petrus zum Volk Israel, ich habe dich zum Licht der Heiden, der Völker, der Menschen gemacht, dass du das Heil seist bis an das Ende der Erde. Das will Gott, dass wir Heil ausstrahlen, dass wir das Heil in diese Welt bringen und dass wir es nicht noch komplizierter machen, nicht klagen, nicht jammern über alles, sondern dass wir das Heil hinaustragen in diese Welt. Das schenke uns der lebendige Gott. Amen. Wir wollen miteinander beten. Lieber Gott und Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns beschenkst mit dem, was wir in dieser Welt überhaupt nicht bekommen können, was zu unserem Frieden dient, was zu unserem tiefsten Frieden dient und was uns die Welt nicht schenken kann und was wir selber den Menschen um uns herum schuldig sind, weil du uns das geschenkt hast. Wir danken dir für dein Heil. Wir danken dir für Karfreitag und Ostern. Wir danken dir für deine Auferstehung. Und wir danken dir, dass du dich mit uns abmühst. Und dass du uns ganz persönlich gemeint hast, als du am Kreuz hingst. Herr, hilf du uns, dass wir das hinausrufen können, voller Liebe zu den Menschen um uns herum, zu den Menschen, zu denen du uns schickst. Und schenk du uns dazu Fantasie und schenk du uns dazu Gelingen, und schenkt uns dazu immer wieder neu die Sicht, dass das nötig ist. Dich beten wir an und dir danken wir, dass du mit uns gehst in die vor uns liegende Nacht. Dir danken wir, dass du unseren Schlaf erfüllen willst mit deinem Frieden. Herr, segne uns und behüte uns, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei du uns gnädig und gib und erhalte uns deinen Frieden. Amen.